Neulich habe ich meine Tochter von einer Freundin abgeholt. Irgendwie kam das Gespräch auf Weihnachten. Die Mädchen fanden das blöd, noch warten zu müssen, bis sie ihre Geschenke bekommen. Da meinte ich, Geduld ist wichtig fürs Leben. Und die lernt man nur, indem man wartet. Man sagt sowas. Und ich hörte sofort in mir eine Stimme, die meint, na dann mal los zum Lernen, Matthias. Geduld ist ja nicht nur für Kinder wichtig. Im Gegenteil, warum legen wir es den Kindern nahe, Geduld zu lernen? Weil wir wissen, dass das im ganzen Leben entscheidend ist. Normalerweise versuchen wir allerdings aus unserem Leben alles zu verbannen, was mit Warten zu tun hat. Es muss schnell gehen. Wir nehmen immer den kürzesten Weg. Wir nehmen immer das, was am schnellsten geht, auch das Verkehrsmittel. Zu vermeiden, zu warten, ist eigentlich gar nicht möglich. Vieles im täglichen und im langfristigen Leben hat damit zu tun, dass Dinge nicht einfach jetzt schon da sind. Keine Geduld aufbringen zu wollen, bedeutet deshalb auch, dass man etwas verpasst und dass man auch etwas verhindert, was eben nicht schnell geht. Und nun feiern wir die Adventssonntage wieder einmal, dieses Jahr ja unter besonderen Bedingungen. Advent bedeutet Ankunft. Jesus Christus hat bei seinem ersten Kommen schon angekündigt, dass er noch einmal kommen wird. Und dann nämlich, um sein ewiges Reich der Liebe und des Friedens aufzurichten. Dann wird er alle mitnehmen, die ihm vertraut haben. Und darauf warten Menschen, die ihm glauben. Bis heute. Seit 2000 Jahren. Warten kann ganz schön lang werden. Vor allem, wenn das Leben gerade mühsam ist, dann fällt es besonders schwer. Wenn es schön sich anfühlt, och, dann verbringt man gern noch ein bisschen Zeit. Aber nicht, wenn es schwierig wird. Und nun schreibt im heutigen Predigttext der Bote von Jesus Christus mit Namen Jakobus an Christen, die wegen ihres Glaubens an Jesus bekämpft werden, verfolgt werden. Außerdem haben sie zu kämpfen mit Angriffen aus ihren eigenen Reihen und auch mit Angriffen auf ihren Glauben aus sich selbst heraus. Wie wir heute leben, hängt ja davon ab, was wir morgen erwarten. Wir stellen unser Leben automatisch darauf ein. Das muss uns gar nicht immer klar sein. Wir tun es einfach. Die Stimmung heute hat ganz viel damit zu tun, was mir morgen bevorsteht. Und ob wir unser Leben mutig, fröhlich und sinnvoll angehen, hat eben dann auch damit zu tun, welche Vorstellung wir davon haben, was in der Zukunft eigentlich geschieht. Deshalb ermutigt uns Jakobus, in einer freudigen Erwartung zu leben, bis Jesus kommt. Wir lesen aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5, die Verse 7 bis 11. Unter dem Thema erwartungsvoll leben. Nee. Das war zu weit schon. So seid nun geduldig, Brüder. Steht dort eigentlich, und Schwestern kann man gern dazusetzen, steht aber im Grundtext nicht da. Bis zum Kommen des Herrn. Siehe, der Bauer wartet auf die kostbare Frucht der Erde und ist dabei geduldig, bis sie empfange den Frühregen und Spätregen. Seid auch ihr geduldig und stärkt eure Herzen, denn das Kommen des Herrn ist nahe. Seufzt nicht wieder einander, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt zum Vorbild des Leidens unter Geduld die Propheten, die geredet haben in dem Namen des Herrn. Siehe, wir preisen selig, die erduldet haben. Von der Geduld Hiobs habt ihr gehört. Und habt gesehen, zu welchem Ende es der Herr geführt hat. Denn der Herr ist barmherzig und ein Erbarmer. Nicht von einem einfachen Leben als Christ, spricht Jakobus, sondern davon, dass sich das Leben lohnt. Die Spannung, in der wir leben, ist etwas Gutes, auch wenn sie sich nicht gut anfühlt, macht er deutlich. In drei Punkten möchte ich uns das etwas nahebringen, worum es Jakobus hier geht, zum Thema erwartungsvoll leben. Erstens, haltet die Spannung. Zweitens, lebt weitsichtig. Drittens, leidet voll Hoffnung. Haltet die Spannung. Nicht erst auftretende Krankheiten oder der schlimme Tod einiger Menschen, gerade jetzt in Trier. Auch andere Katastrophen in unserer Welt zeigen uns, dass wir Menschen viel aushalten müssen. Es passiert vieles, was nicht passieren sollte, was wir Menschen uns nicht nur nicht wünschen, sondern was uns nicht gut tut. Und solche Angelegenheiten, vor allem wenn es uns dann auch noch persönlich betrifft, allerdings auch schon kleinere Probleme, können die Zuversicht angreifen, dass es gut ist mit unserem Leben und dass es gut wird. Dass ein guter Gott hinter allem steckt. Dieser Angriff kommt von außen, gerade auch wenn Christen verfolgt werden, so wie es den Leuten ging, an die Jakobus schreibt. Aber der Angriff auf unseren Glauben ist auch ein Kampf in uns. Und Gott wirbt jeden Tag um unser Vertrauen. Aber unsere Interpretation vieler Erlebnisse scheinen der Aussage zu widersprechen, dass der Schöpfer der Welt uns liebt. Wie soll man das durchhalten? Seid geduldig, schreibt Jakobus. Ich habe das jetzt mal übersetzt mit: haltet die Spannung. Man kann die Spannung ja auch gehen lassen, weglassen. Manche Menschen merken das, wenn sie einfach nicht mehr mögen und sich dem mal ergeben. Dann geht die Kraft zum Leben tatsächlich weg, wie aus einem Luftballon, den man anpiekst. Die Spannung weg. Sie wurde zu groß. Und jetzt lässt man's. Man gibt auf. Ausdauer gehört dazu, wenn man das durchhalten soll. Die hat man ja nicht aus dem Stegreif. Ich versuche gerade mit meinen Fußballern das hinzukriegen, dass die sich jetzt auch in dieser Zeit, wo man nicht gemeinsam Sport treiben darf, sich regelmäßig bewegen. Weil die Ausdauer, das Durchhaltevermögen, dass man also lange der Belastung widerstehen kann, sie lange aushalten kann, das muss man trainieren regelmäßig. Mancher gibt auch auf, weil er es einfach nicht gewohnt ist, Spannung zu halten. Jetzt wäre es gut, man lernt es Schritt für Schritt. Wovon Jakobus schreibt, hat im Griechischen den Wortlaut Makrothymia, besteht aus zwei Worten. Das erste, Makro, kennen wir, Makrokosmos und so weiter, ist das Wort für groß, weit, lang. Das zweite Wort, Thymos, hat zwei Bedeutungen. Einmal Zorn, also es dauert lang bis zum Zorn, ist das eine. Und es hat auch die Bedeutung Leidenschaft. Man hat also lange Leidenschaft. Man hält durch, weil man auf ein Ziel hinsteuert, das man erreichen will. Da hält man die Spannung. Damit hat dieses Wort zu tun. Langmut könnte man das auch nennen, ist das lange Warten können auf etwas. Auch die Fähigkeit, lange Bosheit aushalten zu können, bevor man zornig wird. Obwohl der Zorn die logische Folge wäre eines Verhaltens, das mit mir gerade geschieht. Oder beziehungsweise sagen wir es erstmal so, weil wir Verantwortung dafür übernehmen sollten, dafür, wie ich die Dinge einschätze. Was in mir passiert, ruft nach Zorn. Und Geduld zu haben, ist immer wichtig. Aber ich habe noch kaum einen Menschen kennengelernt, der von sich sagt, ich bin geduldig. Herr, gib mir Geduld, aber schnell. Warten können. Warten muss man ja manchmal. Ja, bei den Fußballern bringe ich das auch immer nahe. Ich sage immer, ihr Lieben, man muss beides lernen, gewinnen und verlieren. Ja, das erlebt man ja einfach. Es heißt aber nicht, dass man es kann. Warten muss man. Aber das heißt nicht, dass man es kann. Warten können. Warten können hat damit zu tun, dass wir unter Abwägung der Gegebenheiten und Ziele das Richtige tun. Ob im eigenen Leben oder im Umgang mit anderen Menschen, zum Beispiel in der Kindererziehung oder in anderer Verantwortung für andere, geht es immer darum, Entwicklungen auch mal abzuwarten. Wie bei einer Rose, die aufgeht, wenn die Zeit da ist und wenn die Sonne kommt. Aber versucht man, sie selber aufzuziehen? Geht das noch einmal, aber dann nie wieder? Dann hat man sie auf und die Blätter in der Hand von der Blüte. Das ist spannend, weil wir mit nicht warten können, so vieles kaputt machen können. Wenn wir die Spannung nicht halten, wenn wir sagen, nein, die lösen wir jetzt auf, die Spannung. Jakobus spricht davon, dass der Bauer darauf wartet, bis die kostbare Frucht entsteht. Dass die Saat aufgeht und die kostbare Frucht entsteht. Da wird das deutlich. Es ist ein Ziel, das sich lohnt. Wofür sich das Warten lohnt. Man hat dann viel mehr, als wenn man jetzt Schritt für Schritt die Spannung auflösen würde und dann die Tage zusammenzählen. Nein, am Ende hat man viel mehr. Es lohnt sich zu warten. Denn könnte uns Willi jetzt sagen, wenn man ernten will, bevor die Frucht aufgegangen ist, da kann man ernten, was man will. Der Mähdrescher ist auch voll, aber keine Frucht da. Es geht also um Aushalten, um Durchhalten im Blick auf das Ziel. Der Bauer ist ja nicht etwa untätig beim Warten. Ja, wir verstehen ja Warten oft so, naja, dann muss ich rumsitzen, das will ich ja nicht, das kann ja auch von Gott nicht gewollt sein. Nein, natürlich nicht, der Bauer wartet auch nicht untätig. Also erstens hat er vorhin eine Menge gearbeitet und zweitens hat er, während die Saat aufgeht, während die Frühregen und Spätregen empfängt und so weiter und das alles so entsteht, nachdem er getan hat, was er tun kann, hat er eine Menge zu tun. Jakobus redet doch nicht davon, dass hier einer die Hände in den Schoß legt, sondern dass er die Spannung aushält. Dass er nicht zu früh etwas erwartet, was noch nicht da sein kann. Er kann nichts tun, damit die Frucht jetzt aufgeht. Also die Frucht kommt, die Saat aufgeht. Im Vertrauen auf Gott hält er aus und tut eben gerade, weil er warten kann, die Dinge, die jetzt auf seinem Hof nötig sind. Das ist warten können. Nicht warten können heißt, ich mache nichts mehr. Nicht warten können heißt, entweder ich gehe aufs Feld und ziehe die Halme raus, oder aber ich bin beleidigt und gebe auf und setze mich auf meinen Hof und mache nichts mehr. Dann habe ich im nächsten Frühling und Sommer auch nichts zu tun, weil ich im Herbst auch nichts zu ernten habe. Und wir leben nun in einer Welt, als Menschen, denen Jesus begegnet ist und denen Gott mit seiner Liebe begegnet ist, gerade in Jesus. Und als solche, die er in die Welt sendet, um seine Liebe in Wort und Tat bekannt zu machen. Was Menschen damit anfangen, ist nicht in unserer Hand. Diese Christen haben von Jesus geredet, deswegen wurden sie ja verfolgt, obwohl es Schwierigkeiten mit sich brachte. Und was daraus wird, hatten sie nicht in der Hand. Ob ein Mensch es wagt, Gott das Vertrauen entgegenzubringen, kann davon beeinflusst werden, wie wir mit ihm umgehen. Erzeugen können wir es damit nicht. Dass das Leid in dieser Welt aufhört, können wir nicht herbeiführen. Wir können in unserem Umfeld etwas dafür tun, dass es gelindert wird vielleicht. Und dass Gottes Liebe mitten im Leid erfahrbar wird. Aber wir können es nicht ändern. Auch, dass wir selber leiden, können wir nicht ändern. Wir können uns nur immer wieder an Gott wenden, der uns gerne zuhört, der an unserem Erleben Anteil nimmt und sich mitten hineinbegibt und mit uns fühlt und sich mit reinstellt. Und dass ich solche Gegebenheiten, solche Angelegenheiten nicht steuern kann, ist für mich immer wieder schwer auszuhalten. Auch in unserer Gemeinschaft. In jeder Richtung. Aber man stelle sich vor, ich hätte es in der Hand. Dann gnade euch Gott. Es ist gut so. Aber das heißt warten können. Zu glauben, dass es gut so ist, dass wir es nicht machen können. Und dass das jetzt seine Zeit hat und dass es noch Zeit braucht. Oh, könnte ich verrückt werden manchmal. Wir haben bei einem Leben in Spannung ja zwei Möglichkeiten. Entweder wir geben auf und gehen unseren eigenen Weg. Ja, auch bei der täglichen Lebensgestaltung. Gott sagt uns, wie es Leben gelingen kann. Wir können aufgeben und sagen, ne, ich habe meine eigenen Maßstäbe. So wie Gott es sagt, geht's nicht. Dieser Versuchung erlagen auch Personen, von denen die Bibel berichtet. Die Bibel ist sozusagen voll davon. So wie unser Leben auch. Und jetzt dürfen wir lernen. Denn das ist die andere Art und Weise. Es kann sein, dass in unserem Leben die Umstände unerträglich zu werden scheinen. Und wir fühlen von Gott und seinen Versprechen nichts und sehen auch nichts. Dann ist Gott dabei, unseren Glauben zu beanspruchen. Auch wenn es uns nicht ersichtlich ist, Gott hat uns dabei immer noch in der Hand. Es passiert ihm jetzt kein Unfall. Nur weil es an uns zieht und zerrt und in uns verrückt spielt. Wie wünschte ich mir das, dass ich bei meinen Kindern immer ruhig den Weg weiterverfolgen könnte. Gut, als menschliche Eltern ist es auch manchmal wichtig, dass man mal was ändert. Aber wenn meine Kinder rumzetern und zagen und Schwierigkeiten haben mit dem, was ich da vielleicht zu beizutragen habe, dass sie wichtige Dinge lernen mit der Zeit. So oft bin ich schon ungeduldig geworden und habe die Spannung wieder aufgelöst und habe ihnen wahrscheinlich damit nicht mal etwas Gutes getan. Und Gott hält das aus. Ich sage ihm das manchmal sogar, Herr, lass mich zittern und zappeln, aber mach bitte auf deinem guten Weg weiter mit mir. Ich möchte nicht, dass es läuft, wie ich will. Ich will das natürlich eigentlich schon, aber ich versuche es mal zu glauben. Gott will unser Vertrauen auf ihn tiefer werden lassen. Das geht nur, wenn es unmöglich scheint. Anders geht es nicht. Sonst macht man keinen Schritt weiter. So wie mein Studienleiter sagte, wenn du im Glauben vorankommen willst, also tiefer werden willst, musst du immer etwas tun, bevor du ein bisschen Angst hast. Oder jetzt in dieser Sprache gesprochen, was dir auch Schwierigkeiten macht. Und nun kommt es darauf an, die Erwartung aufrechtzuerhalten, dass der, der die unsichtbaren Fäden in der Hand hält, weiß, was er tut. Nicht aufzugeben, sondern damit zu rechnen, dass Gott einen guten Weg mit uns geht und uns zum Ziel führt. Und mit diesem Blick ist auch ein anderer Umgang mit Menschen möglich, sagt Jakobus. Darum geht es als zweites, lebt weitsichtig. Jetzt kommt an einem Beispiel, ich halte es für ein zentrales, aber an einem Beispiel zu den ganz praktischen Auswirkungen. Wie sieht ein Leben aus von einem Menschen, der warten kann, der die Spannung hält? Jakobus nennt den Umgang mit anderen Menschen. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass das sogar dort am meisten herausgefordert wird. Und er vielleicht deshalb dieses Beispiel wählt. Er hat vorher in seinem Brief und hinterher auch noch andere Themen. Aber es konzentriert sich hier. Gott ist derjenige, sagt er, dem alle Menschen am Ende ihrer Lebenszeit in dieser Welt Rechenschaft ablegen. Über ihr Leben. Gott ist derjenige, nicht du. Das betont er gerne, weil es uns überhaupt nicht selbstverständlich ist. Wir Menschen mögen einander ja auch in verschiedenen Zusammenhängen immer wieder Rechenschaft schuldig sein. Das ist in unserer Welt gang und gäbe so, das stimmt. Und Jakobus erinnert daran, letztlich stehen wir damit alle vor Gott. Und du bist nicht der Richter, übrigens. Je Jesus wird uns als der Richter begegnen. Unsere Verantwortung ist begrenzt. Und wir ziehen mitunter andere völlig unangemessen zu einer Verantwortung, die sie uns gegenüber gar nicht schuldig sind. Das wird von Jesus und jetzt hier bei Jakobus auch nochmal bei seinem Freund Richten genannt. Jesus wird mit uns die Fragen besprechen, wenn er wiederkommt, was in unserem Leben hat zu seiner Liebe gepasst. Wofür von dem, was ihm wichtig ist, haben wir uns eigentlich eingesetzt? Und wo haben wir uns unsere Zeit und Möglichkeiten vergeudet an Dinge, die es nicht wert sind? Wir glauben an einen Richter, der sich selbst für uns in das Gerichtsurteil, in den verdienten Tod hineingeworfen hat. Er ist schon da. Er steht vor der Tür, wird gesagt. Ja, er ist ja auch jetzt schon da. Und wenn er kommt, dann richtet er sein Reich des Friedens und der Liebe auf. Aber wir kennen ihn schon jetzt und wissen schon jetzt, unter diesen irdischen Umständen hier, dass er anwesend ist und dass er das letzte Wort haben wird. Deshalb ist es unpassend, sagt Jakobus, sich gegeneinander aufbringen zu lassen, sich übereinander aufzuregen, zu seufzen gegeneinander. Eine Haltung einzunehmen, die den anderen von mir stößt und, ich meine, es ist ja mitunter auch Majestätsbeleidigung, wie andere mit mir umgehen, aber sich zurückzieht vom anderen, die Gemeinschaft aufkündigt. Du entscheidest, für und gegen wen du im Herzen bist. Wir schieben uns das ja gerne gegenseitig zu. Weil du dich so benimmst, kann ich gar nicht anders, als dich jetzt blöd zu finden. Zeigt nur, dass wir noch in der Pubertät stecken geblieben sind als Erwachsene. Ja, manches, was wir über den anderen sagen, ich würde sogar sagen, das meiste sagt viel mehr über uns aus. Du bist schuld. Tja, wo steht geschrieben, dass unser Leben von unseren Mitmenschen abhängt? Und das, was ich tue, etwa gezwungen wird dadurch, weil andere in einer bestimmten Weise mit mir umgehen. Bei Jesus lernen wir gerade das andere. Und ich vermute, dass Jakobus das im Hintergrund hat. Seufzt nicht gegeneinander. Ja, damit meint er nicht, es gebe keinen Grund dazu. Ach Herr, die anderen sind nicht auszuhalten. Welche Überraschung, sagt der Vater im Himmel. Du übrigens auch nicht. Nur mal so zur Abwechslung, nur mal um deinen Blick ein bisschen zu ändern. Weißt du eigentlich, was das bedeutet, mit dir zu leben? Wir haben immer vor Augen, wie schwer das ist mit anderen. Ja, in der Gemeinde, die meint Jakobus hier, oder auch in der Ehe, oder Freunde, die sich daneben benehmen können, Familie, andere Familienmitglieder. Ja, unmöglich. Genau. Völlig unmöglich bist du. Das ist mal das Erste, was uns vor Augen stehen sollte. Weißt du eigentlich, wie das für dich ist, wie das ist, für dich zu sterben? Könnte Jesus uns fragen. An deiner ganzen Selbstverdrehtheit und Lieblosigkeit, an deinen Macken und schlechten Gewohnheiten, daran zu krepieren, weißt du, wie das ist? Diesen Richter stellt Jakobus uns vor Augen, der das mit voller Absicht für uns getan hat. Und in einem gewissen Sinne gerne. Es hat sich nicht schön angefühlt, so wäre er das nicht gerne gemacht. Aber er wollte es unbedingt für dich tun. Das ist die Gelegenheit, andere Menschen ins Herz zu schließen, auch wenn sie sich dagegen zu wehren scheinen. Gerade uns als Glaubensgeschwister. Das ist die Gelegenheit, Geduld zu haben mit anderen, nämlich in Liebe lange Unrecht zu ertragen, ohne dabei sich selbst durchsetzen zu müssen, mit dem Zorn warten zu können. Das können wir nicht von uns aus. Deshalb verweist uns Jakobus auf den Richter, auf Gott. Und dabei empfangen wir dann auch die Kraft für die unerträglichen Lasten unseres Lebens. Als drittes, leidet voll Hoffnung. Ein Vorbild ist ja jemand, von dem wir etwas lernen. Und jetzt werden hier Beispiele genannt. Die Propheten, Mose zum Beispiel, hat sich für das Volk reingeworfen bei Gott. Gott hat gesagt, pass auf, ich habe die Nase voll von denen, ich mache aus dir ein neues Volk, geh mal beiseite, jetzt mache ich sie platt. Und Mose sagt, nein, das fällt auf dich zurück. Mach weiter mit diesen Menschen. Elia, der Prophet, hat sich sein ganzes Leben für das Volk Israel eingesetzt und ihnen Gottes Wort gesagt. Irgendwann war er am Ende. Da hat Gott ihn wieder aufgerichtet. Oder ein, zwei Beispiele, die mich immer wieder prägen. Der Prophet Jeremia hat 40 Jahre lang gepredigt dem Volk Israel. 40 Jahre lang, vielleicht sogar mehr. Und kaum jemand, wir erfahren nicht von einem einzigen, hat zu seinen Lebzeiten darauf gehört, was er gesagt hat. Dabei hatte er so Schwerwiegendes zu verkündigen, dass alle hätten sagen müssen, darauf gehen wir sofort ein. Von keinem einzigen erfahren wir. Aber ihr Lieben, und dieser Blick, den sollten wir uns gönnen, diesen Blick. Aber was haben bis heute Menschen vom Buch des Propheten Jeremia? Ich habe noch nie so gute Worte Gottes, nein, Gottes Wort ist immer gut, so Gutes gehört, was mich bis heute im Dienst hält, wie in meiner Aussendungswoche von meiner theologischen Ausbildung, als wir uns eine Woche lang mit dem Propheten Jeremia beschäftigt haben. Da hätte man sich vorher gefragt, was soll das denn? Wir haben doch ganz andere Gemeindebau und alles Mögliche, was man alles bedenken muss. Und da hat man uns über Worte des Propheten Jeremia gesprochen. Interessanterweise ist unser Jahrgang der einzige, den ich kenne. Ich kenne vielleicht viele Jahrgänge nicht. Von dem heute wenigstens noch alle an Jesus glauben, überhaupt. In manchen Jahrgängen ist es nicht mal mehr die Hälfte von denen, die von Krishna ausgesendet wurden. Und die allermeisten sind noch im Dienst. Das ist für mich unfassbar. Wir waren ein ganz unspektakulärer Jahrgang. Es mag auch nicht an dieser Woche, an dieser Aussendungswoche liegen, aber uns wurde dort etwas mitgegeben, was im Leben durchhält. Ja? Und Jeremia hat davon nichts gewusst, dass ich davon mal so viel haben werde und viele andere seit ihm. Hätte Paulus das gewusst, dass heute noch alle seine Briefe lesen? Hat er das gewusst? Ich glaube es nicht. Aber mir kommt er immer wieder so vor, als hat er damit gerechnet. Er ist ja überhaupt nicht niedergeschlagen gewesen, obwohl das alles mitunter furchtbar anstrengend war. Und das meint Jakobus. Lass dich ermutigen davon. Es gibt lauter Leute, die haben schon erlebt, dass Gott vertrauenswürdig ist. Du darfst es auch glauben. Auch wenn es Schwieriges mit sich bringt. Auch wenn du es gerade nicht aushalten kannst. Vielleicht fällt es dir ja auch schwer, davon auszugehen, dass Gott seine Versprechen hält. Da ist ja von seiner Liebe die Rede, die uns von Ewigkeit her und in Ewigkeit gilt und die man erfahren kann, auch hier und jetzt schon, von einem herrlichen, ewigen Leben in Gottes unmittelbarer Nähe und davon, dass das Leid dann aufhört. Und dass in dieser Welt schon etwas davon erlebt werden kann, weil wir den Heiligen Geist als Anzahlung haben. Vielleicht fällt es dir auch schwer, das an jedem Tag zu glauben und dich daran festzuhalten und damit fröhlich zu leben. Denn es kann uns Christen so vorkommen, als würden wir in dieser Welt feststecken. Aber Gott hatte doch versprochen. Und nun kommt es darauf an, dass wir uns von unseren Enttäuschungen nicht bevormunden lassen. Als würde Gott unsere Lage gar nicht ändern wollen. Oder als könnte er nicht. Als würde er seine Versprechen nicht einhalten. Als wäre ihm da was durch die Lappen gegangen. Und wenn es nur bei mir ist. So kommt es uns ja mitunter vor. Es ist gut, bei Gott nachzufragen, was er wirklich gemeint hat mit seinen Versprechen. das in meinem Leben kennengelernt. Manchmal habe ich mir das falsch vorgestellt. Und dann bei ihm zu fragen, wie man das unter menschlichen und irdischen Bedingungen jetzt erleben kann. Also erleben, sich im Leben aneignen. Denn was wir uns erlebt haben, sitzt oft viel tiefer, als was man sich nur angelesen oder erzählen lassen hat. Deshalb ist Bibellesen und Gebet natürlich eine Säule, auf der unser Durchhaltevermögen beruht. Eine weitere wäre, dann mit Gottes Wort auch wirklich das, was ich täglich erlebe, zu interpretieren. Dazu braucht man auch Geduld, wo man immer wieder lesen muss und Ruhe braucht. Ich wünsche uns das. Und dass wir uns dann von Gottes Wort korrigieren lassen, wo unsere Gefühle und Gedanken dem widersprechen, was er sagt. Hoffnung ist die Aussicht darauf, dass Gott es gut macht. Das kann unserem augenblicklichen Eindruck widersprechen, jawohl. Aber für Jakobus steht am Ende, Gott ist barmherzig und ein Erbarmer. Er weiß, was wir brauchen und welcher Weg für uns der beste ist. Und dann können wir ihm, statt in uns zu pflegen, ach, das ist ja alles so mühsam, könnten wir ihm doch lieber sagen, so Herr, jetzt bin ich gespannt, wie du das hinbekommst. Ich übe das immer wieder. Das verlegt die Erwartung auf Gott. Und nicht darauf, dass ich es ändern muss. Und so kann man erwartungsvoll leben. Das letzte Wort haben nicht deine Enttäuschungen, nicht deine Schwierigkeiten und nicht deine Schmerzen, sondern Gott. Am Ende der Tage wirst du sowieso nur noch staunen, wie gut er es mit dir gemacht hat. Es wird uns berichtet in der Bibel. Wir werden gar nicht aus dem Jubeln wieder rauskommen. Lauter Lobgesang, nur was denken wir denn, was das bedeutet? Dass unser Herz voll sein wird davon. Ob wir jetzt gerne singen oder nicht, spielt dafür überhaupt keine Rolle. Du kannst schon mal anfangen, das zu glauben. Dann sieht die Welt anders aus. Auch deine. Amen.